Willkommen zurück bei Innovation, eurem Podcast für innovative Immobilienlösungen und nachhaltige Objektaufwertung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch heute wieder aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host Niklas Guttenberger in Berlin, der sich kurz selbst und dann unseren Gast vorstellen wird.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast. Und nachdem wir bei dem letzten Mal sehr stark auf das Thema Photovoltaik eingegangen sind, freue ich mich heute, dass wir heute mit einer Person sprechen, die sich sehr gut mit dem Thema Energieeffizienz und Förderprogrammen auskennt, selbst auch investiert in Immobilien, das heißt auch nicht wirklich marktfremd ist. Und damit begrüße ich unseren heutigen Gast, den Dominik.
Vielen Dank.
Ja, Dominik, erzähl doch vielleicht noch mal ganz kurz in ein paar Worten deinen Background, wie du auch auf das Thema Energieeffizienz und Immobilie gekommen bist und ja, wie dich das ganze Thema auch bei deinen eigenen Immobilien beschäftigt.
Gerne. Wie gesagt, auch vielen Dank für die Einladung hier heute. Ja, Dominik Kolbensee, 30 Jahre jung noch. Bin ich quasi gelernter Umwelttechniker, regenerative Energien, im Bachelor sowie im Master in Berlin an der HTW studiert und dann im Nachgang direkt der, wie Niklas höchstwahrscheinlich ja auch, der Photovoltaikbranche verfallen. Das heißt, seit 2017 quasi im Bereich der erneuerbaren Energien tätig gewesen, mit Hauptschwerpunkt Photovoltaikanlagen und dann quasi in dieser Zeit gemerkt, Wärmepumpe, ja, wie kann ich den Strom eben noch weiter nutzen? Dann eben auch die Weiterbildung und Zertifizierung gemacht vor 3 Jahren zum Energieeffizienzexperten, umgangssprachlich als Energieberater. Und dann eben in dem Zuge im Sommer 2023 meine eigene Firma gegründet, die Solar- und Energieberatung Kolmsee GmbH mit Sitz in Werder in der Mielestraße 2. Den Weg zu Niklas gefunden habe ich eigentlich einerseits durch die Photovoltaikbranche und andererseits, wie schon angemerkt, durch die Immobilienbranche. Ich bin selber Kleininvestor, würde ich mal sagen, mit inzwischen 7 kleineren Eigentumswohnungen zur Kapitalanlage, so dass ich eben mit Niklas da bereits auch schon im Kontakt und Austausch war und wie gesagt, die Symbiose sich ergeben hat durch Photovoltaik und eben jetzt auch inzwischen durch die Energieberatung auch unter anderem für Mehrfamilienhäuser.
Jetzt wäre eine der Kernfragen, und die kam mir besonders, als ich ein Zitat auf deiner Website gefunden habe. Du scheinst sehr viel Begeisterung für diesen Bereich zu tragen und für neue Technologien und für neue Möglichkeiten und Wege, die gegangen werden können. Trägst du das schon immer in dir? Ist das gewachsen? Hat es wirklich nur mit der Branche an sich zu tun? Wie sieht das bei dir aus?
Gute und interessante Frage, ja. Also was ich schon immer faszinierend fand, das war damals schon im Physikunterricht in der, ich glaube, 10. oder 11. Klasse, einfach, dass aus Sonnenenergie Strom erzeugt werden kann. Ja, und dann eben im Zuge der, ich sag jetzt mal, der des Studiengangs, wo wir uns eben auch mit Windkraftanlagen beschäftigt haben, einfach auch da durch Umweltkraft, durch einfach Windbewegungen, auch da, ich sag mal, diese Rotationsblätter so in Bewegung gebracht werden und über die Umsetzung, dass da eben auch Energie drinne steckt, die umgewandelt werden kann. Und so ist das eigentlich gekommen und ich sag mal, meine Offenheit und durch meine Netzwerke, die ich entsprechend so habe, kommt man dann eben auch zu Freunden, Bekannten oder dann eben auch, ich sag jetzt mal, Unternehmern, die dann sagen, hey, wir haben irgendwie das Gefühl, da steckt ein bisschen was in dir, hast du nicht Lust mal bei uns reinzuschnuppern oder anzufangen? Und dann kommt eben eins zum anderen. Und wenn ich jetzt rückblickend schaue, wo ich jetzt heute stehe, auch jetzt hier heute mit euch, hier im Podcast, ist das für mich eben auch, ja, eine Bereicherung, dieses innere Engagement dann auch eben umzusetzen, Wissen zu teilen, anderen zu helfen. Und klar, ich sag mal, machen wir uns da nichts vor, wenn dann am Ende, ich sag mal, auch noch ein Benefit rauskommt für alle. Ja, dass ich eben irgendwo eine Rendite erzielen kann und noch was Gutes tue, ist das vielleicht, also ist das in Summe für mich eine super Sache.
Ja, ich glaube, da sprichst du schon einen wichtigen Punkt auch an. Es geht ja auch immer in der Immobilienbranche so ein bisschen über Symbiosen. Wer kann wem helfen? Es ist ja auch ein sehr netzwerkgetriebenes Thema bei den Immobilien. Wenn du jetzt mal schaust, du bist ja selbst auch in WEGs mit deinen Eigentumswohnungen. Was würdest du denn sagen, für wen lohnt sich denn so eine Energieberatung hinten raus wirklich, dass alle einen Benefit haben? Würdest du das eher auf den Eigenheimbesitzer, die WEG, den größeren Investor begrenzen? Auf wen würdest du sagen, trifft das am meisten zu? Oder wer profitiert von so einer Energieberatung besonders?
Das ist eine sehr gute und interessante Frage. Schwierig zu beantworten. Also, ich sag mal, aufgrund der Förderlandschaft, die nicht ganz einfach ist, weshalb, ich sag mal, wir als Energieeffizienzexperten ja, ich sag mal, existieren oder ins Leben gerufen wurden, um da einfach den kleinen Bürger mit seinen Einfamilien, mit seinem Einfamilienhaus zu begleiten, bis hin zu, wie schon erwähnt, in WEGs, wo ich quasi auch schon Energieberichte bestellt über die Hausverwaltung erstellt habe und dann auch in WEGs vorgetragen und ausgewertet habe. Da, ich sag mal, häufig meistens das Feedback immer erstmal so skeptisch. Ja, lohnt sich das denn? Technologieoffenheit, ah, so eine Wärmepumpe, wird mein Haus überhaupt warm? Das merkt man da schon sehr oft, dass man erstmal Aufklärungsarbeit leisten muss. Ja, und bis hin eben zum sogenannten seriellen Sanieren, wo ich eben sage, okay, ich habe jetzt hier wirklich, ich sage jetzt mal einen größeren Plattenbau, eine Liegenschaft mit bis zu 100, 150 Wohneinheiten, wo es dann wirklich auch um serielles Sanieren geht, wo ich dann aber auch schon, ich sage mal, in Kooperation mit größeren Ingenieursbüros und Architekturbüros zusammenarbeiten muss, weil das wirklich von Anfang bis Ende durchgetaktet werden muss. Dann zur zweiten Frage, ja, ich sage mal, für wen lohnt sich das? Eigentlich für alle. Man muss natürlich immer gucken, wie ist die Zielgruppe, was ist so mein Eigeninteresse. Das heißt, im Einfamilienhausbereich sehen wir häufig, ich sag mal, die etwas ältere Generation im Bereich 45 bis 55. Ja, Herr Kolmsee, wir wollen vor der Rente nochmal was investieren. Wie können wir unsere Immobilie aufwerten? Haben aber beispielsweise unter Umständen die Kellerdecke schon selber gedämmt. Ja, die Heizung macht jetzt ein paar Mucken. Da sind wir jetzt aktuell dran, mal zu überlegen, macht denn ein Heizungstausch Sinn? Bei einem, bei WEGs und Mehrfamilienhäusern, sage ich jetzt mal so zwischen 5 bis 20 Wohneinheiten, dreht sich es halt häufig um die, ja, Investition, Rendite, was habe ich daraus, wie viel kann ich einsparen, ja, also ich sag mal sehr finanziell getrieben, was natürlich auch seine Berechtigung hat, wo es eben auch positive Vorteile gibt zu sagen, okay, ich kann auch Sanierungskosten auf den Mieter umlegen. Ich werte die Immobilie auf. Ich habe also einen höheren Wiederverkaufswert in Zukunft. Bis hin, ich sag mal, zum seriellen Sanieren, wo ich jetzt persönlich noch nicht so ganz spezialisiert bin, wo ich offen und ehrlich bin. Wenn wir dann wirklich im Bereich sind, so ab 100 Wohneinheiten aufwärts, wo es dann wirklich, ich sag mal, um die Nachkommastelle geht, das Takten, wie lang steht das Gerüst, wie lang quasi muss ich die Mieter darüber informieren, etc. pp., wo dann auch schon bürokratischer Aufwand dran hängt.
Dann nimm uns doch mal gerne mit in so einen Tag von dir. Viele Menschen da draußen wissen gar nicht, was machst du eigentlich so den ganzen Tag über oder was macht jemand in deiner Position den ganzen Tag über? Stehst du einfach auf, schreibst ein Konzept, legst dich dann wieder schlafen oder wie sieht so ein aktueller Tag von dir aus? Vielleicht nimmst du auch einfach einen der letzten paar Wochen, der dir im Kopf geblieben ist. Teile das gerne mal mit uns.
Gerne, ja. Also ganz unterschiedlich und deswegen macht mir mein Job oder der Beruf generell auch in dieser Branche so viel Spaß, weil, ja, ich sag mal, klar, habe ich aufgrund meiner Wochenplanung und meiner Terminplanung, ich sag mal, schon ein grobes Raster. Aber was man beispielsweise häufig auch vor Weihnachten merkt, ist, oh, Jahreswechsel oder jetzt auch wieder, oh, Politik, Regierungswechsel, schnell sein, Förderung abrufen. Aber wenn wir jetzt mal wirklich so, wie du gerade gefragt hast, Alex, da uns einfach mal einen Tag rausnehmen, sieht der, ich sag mal, in den meisten Fällen wie folgt aus, dass ich, klar, morgens aufstehe, Tochter kümmere, Frau eben entsprechend auch zugange, dann ins Büro fahre, hier ich sag mal, meine Geschäftsräume. Dann meistens, ich sag mal, aus dem Auto hinaus schon anfange auf dem Weg hierhin, da auch schon die Zeit zu nutzen, weil aktuell oder generell viel in der Branche los ist, hohe Anfragen eben entsprechend da ist, das Interesse sehr hoch ist, schon vom Vortag unter Umständen wichtige Telefonate zurückzurufen, kommen dann ins Büro und fangen dann, ich sag mal, direkt an, erstmal die wichtigsten E-Mails zu lesen. Ja, und da ist dann sowas bei wie eine Anfrage, die dann über die KfW oder über die BAFA entsprechend, über die Energieeffizienzexpertenliste erfolgt, wo man als Energieberater mit einer Nummer gelistet ist, da eben auf Erstanfragen einzugehen, einen Telefontermin zu vereinbaren, um erstmal abzuklopfen, okay, was möchte derjenige eigentlich? Ja, wo können wir einsteigen? Also um dann natürlich erstmal die Aufklärungsarbeit zu leisten, den Kunden zu informieren, welche Förderung gibt es, was hat er für Möglichkeiten, was ist dabei zu beachten? Ja, also die Fördervoraussetzungen dann eben schon zu erläutern und dann im Nachgang natürlich Angebote zu erstellen, die zu besprechen, zu versenden Und dann in der Regel, meistens, wenn dann beispielsweise ein Interessent erstmal eine geförderte Energieberatung als Dienstleistung bucht, rauszufahren zum Kunden, sich das Objekt, die Immobilie anzuschauen, ja, ob es jetzt ein Mehrfamilienhaus ist mit 7 Wohneinheiten oder dieses klassische Einfamilienhaus, spielt dabei jetzt sage ich jetzt mal keine Rolle. Drohnenflug, Bestandsaufnahme, Unterlagen wälzen und dann natürlich im Nachgang diesen Energiebericht, ja, wo die Immobilie im Ist-Zustand erstmal eingewertet wird. Wo haben wir Wärmebrücken, wo haben wir Schwachstellen, wo sehe ich Optimierungspotenzial und dem eben übergelagert die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden. Ganz, ganz wichtig. Ja, also nicht immer, ich sag mal 0815, das ist es immer, jede Immobilie ist gleich. Nein, der Kunde, der Interessent, der hat ja gewisse Vorstellungen, ein Budget als Limit oder Reihenfolgen, die er vorgibt. Und die werden natürlich in so einem Energiebericht in der Ausarbeitung einer Software, die ich sag mal auch recht aufwendig zu bedienen ist, regelmäßige Schulung zu besuchen sind, Weiterbildung zu besuchen sind, dann eben erstellt wird. Und dieser Energiebericht, der wird dann natürlich auch mit dem Kunden wieder ausgewertet, besprochen, um dann im Nachgang zu besprechen, okay, lieber Kunde, Interessent, was möchtest du wirklich davon umsetzen? Wo wollen wir ins Detail gehen? Wie sieht konkret in deinem Fall die Fördermöglichkeit für die Maßnahme Heizungstausch aus? Und das dann wirklich im Detail zu beläutern und zu konkretisieren. Und ja, ich sag mal dann auch natürlich, ich sag mal die sogenannte Fördermittelbegleitung, Förderanträge stellen durch eine Vollmacht, dort zu unterstützen oder durch Bauser bei Bausanierung, hatte ich erst letztens gehabt zum Effizienzhaus, Effizienzhaus 70, dann eben auch auf die Baustellen zu fahren und mit den Handwerkern zu sprechen. Baubericht schreiben, Bautagebuch führen, etc. pp. Also ich sag mal so, jetzt mal ein kleiner Ausschnitt, natürlich noch viel umfangreicher, aber wieso, ich sag mal, ein normaler Tag in Anführungsstriche aussehen kann.
Ja, das finde ich auch immer eine spannende Kombi zwischen der Theorie und der Praxis in dem Ganzen. Und da hilft dir natürlich auch dieser eigene Immobilien-Background, dass du diesen Blickwinkel von dem Investor auch ganz gut verstehen kannst. Wir haben ja gerade schon mal so verglichen zwischen Einfamilienhaus, WEG, Mehrfamilienhaus und so. Ich würde jetzt mal noch ein bisschen auf das Thema oder die Perspektive des Investors, des Mehrfamilienhauses ein bisschen rumreiten. Wie ist denn da aktuell die Förderkulisse? Was für Maßnahmen sind da gerade sehr, sehr stark gefördert? Was für Maßnahmen würdest du oder empfiehlst du da auch am meisten?
Auch eine sehr gute und wichtige Frage, ja, die man dann natürlich auch immer direkt unterscheiden muss. Handelt es sich hier um den selbstgenutzten Einfamilienhausbesitzer oder um die vermietete Kapitalanlage mit mehreren Wohneinheiten? Ganz wesentlicher Punkt. Um da auf den zweiten Teil mal entsprechend einzugehen, muss man immer wissen, okay, meine Förderlandschaft, habe ich erstmal grundsätzlich die klassische Förderung, die jeder kennt. Ich kriege irgendwo einen, ich sag mal, Zuschuss nachdem die Maßnahme abgeschlossen ist, der mir wirklich aufs Konto überwiesen wird, dann die sogenannten steuerlichen Vorteile, ja, um da einfach mal ein Stichwort zu nennen, AFA. Dazu natürlich, bin kein Steuerberater oder Rechtsanwalt, da auf jeden Fall mal sich steuerlich beraten lassen, was da bei Modernisierung und Sanierungsmaßnahmen möglich ist. Bis hin eben das Thema des Tilgungszuschusses beziehungsweise eine Zinsverbilligung, wenn ich eben so eine Maßnahmensanierung im größeren Umfang mache. Und das dann über eine KfW, über KfW-Mittel dann auch finanziere. Das also, ich sag mal, erstmal grundsätzlich. Und dann geht's natürlich, ich sag mal, den nächsten Step, reden wir bei BAFA und KfW. BAFA steht für Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ist die erste Förderung. Unterscheiden wir in den sogenannten Bundesmitteln bei der BAFA, Abkürzung eben für die Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Wo ich sage jetzt mal nur mal kurz zusammengefasst, ich sage jetzt mal alles gefördert wird, was so die Gebäudehülle betrifft, außer die Heizung. Und dann quasi das Thema Heizungstausch, Heizungssanierung über die KfW, ja, Kreditanstalt für Wiederaufbau entsprechend gefördert wird. Ja? Und grundsätzlich kann man sagen, alles, was so mit einer energetischen Aufwertung, Aufbesserung von so einem Objekt zu tun hat, ist grundsätzlich erstmal förderfähig. Natürlich mit Sternchen, verweise da natürlich dann immer auf die BAFA und die KfW-Seite. Ja. Und dann gilt es eben immer nochmal zu gucken, okay, neben der Bundesförderung, die ja für alle Bundesländer gleich gilt, dann zu schauen, was gibt es auch noch für länderspezifische Förderung. Ja, wo es dann auch mal heißt, okay, wie in der Vergangenheit, es gibt dann nochmal über die IBB in Berlin dann eben nochmal einen extra Zuschuss für Photovoltaik oder Batteriespeichersysteme, wo man immer ganz genau gucken muss, Bund, Länderförderung, was ist möglich, was ist eben förderfähig. Und dann, ich sag mal, die Unterscheidung, geht es erstmal um eine Beratung, die mitgefördert wird, geht es wirklich konkret um einen Heizungstausch oder geht es um eine Heizungsoptimierung. Ja, bei Dämmung immer ganz klassisch Dach, Außenwand, Kellerdecke. Ja, was ist da möglich zu machen, bis hin eben zum Austausch von Fenstern oder auch die entsprechende Lüftungsanlage, was man ja unter Umständen ja auch von Nichtwohngebäuden kennt, RLT, bis hin eben dann den Nebenkosten, die mitgefördert werden. Also was ist quasi notwendig, um beispielsweise die Maßnahme Fenstertausch zu fördern? Naja, ich brauche ein Gerüst, habe Entsorgungskosten, dass solche Nebenkosten mitgefördert werden. Aber da ist immer entsprechend zu Folgendes zu beachten, was viele dann auch nicht wissen. Dafür kommen wir ja ins Spiel, leisten auch diese Aufklärungsarbeit, dass ich immer einen sogenannten GEG-Standard habe, den ich sowieso gesetzlich erfüllen muss. Das heißt, der Gebäude nach dem Gebäudeenergiegesetz ist festgelegt, wie eine Gebäudehülle unter Umständen zu dämmen ist, wenn ich sie dämme. Und ich bekomme nur dann Förderung, wenn ich besser fördere, was wir dann eben genau ausrechnen oder wo es dann die Fördervoraussetzungen gibt. Und erst dann, wenn ich diesen gesetzlichen Standard übererfülle, habe ich eben die Möglichkeit, beispielsweise jetzt bei der Fassadendämmung 15 bis 20% der Förderung zu bekommen. Ja. Und dann nochmal zu unterscheiden, mache ich jetzt Einzelmaßnahmen, dieses Jahr die Heizung, nächstes Jahr die Fassade, in 4 Jahren vielleicht die Fenster, oder ob ich sage, aufgrund von einem Business Case, vor allem bei einem Mehrfamilienhaus, nein, ich mache jetzt einen sogenannten Rundumschlag. Das heißt, aus dieser geförderten Energieberatung kommt dann raus, okay, hier, da, dies und jenes wäre sogenannte Möglichkeit, eine Verbesserung darzustellen. Und dann sagt der Investor, okay, Herr Kolbensee, ich habe jetzt aber wenig Lust, das über 6 Jahre zu strecken. Wir machen das jetzt in einem Zuge und ziehen das dann komplett durch. Und dann sind wir in der sogenannten Effizienzhaussanierung. Und da reden wir dann wirklich über größere Summen in Abhängigkeit der Wohneinheiten, wo sich dann eben je nach Energieeffizienzklasse des Gebäudes im fertig sanierten Zustand dann eben auch diese über diese Tilgungszuschüsse mit einem zinsverbilligten Darlehen über die KfW zusammensetzt.
Ja. Wenn du dazu ausführst, und wir haben ja nur noch mal den Vorteil, dass wir nicht ganz fachfremd sind, dann wirkt dieser Bereich nicht unbedingt kompliziert, aber schon durchaus sehr komplex. Was sind vielleicht ein paar der Fehlvorstellungen oder Falschinformationen oder Dinge, die Leute annehmen, die vielleicht über den Bereich gar nicht so stimmen oder wo vielleicht noch Vorteile liegen, die viele Leute gar nicht und die vielen Leuten gar nicht so bewusst ist? Du hast ja gerade schon eins angeführt, dass es sowieso einen Minimumstandard gibt und man einfach nur drüber performt und sich berechnen lassen kann, lohnt sich das für mich? Aber was sind vielleicht noch andere Sachen, die Leute gar nicht für sich selbst bisher schon bewusst haben, bevor ihr gesprochen habt?
Ja, auch eine sehr gute Frage, über die ich jetzt ganz konkret so im Einzelfall im Alltagsgeschäft gar nicht so richtig nachdenke. Aber wenn man das jetzt nochmal so Revue passieren lässt, kriegt man so häufig mit, dass das vor allem auch manchmal die Investoren gar nicht wissen, gibt es überhaupt Förderung? Klar, man hat so eine Vorahnung, aber ich höre dann meistens aus den Gesprächen raus, naja, wir haben jetzt letztes Jahr beispielsweise schon an der Fassade was gemacht oder die Fenster getauscht. Wo ich dann immer direkt frage, das hört sich ja gut und schön an, was wurde denn gemacht und wie viel Förderung haben Sie denn bekommen? Wie? Förderung? Ja, also da merkt man dann schon, okay, erstmal so eine grundsätzliche Haltung, will ich mich damit beschäftigen? Förderung klingt immer so, wie du sagst, sehr komplex. Ich brauche dazu einen Energieberater, Förderdschungel, viel Bürokram, viel Papierkram, Nachweise müssen erstellt werden, Fördervoraussetzungen, Förderbedingungen müssen abgeklopft werden. Das ist, ich sag jetzt mal, so ein Hauptschwerpunkt, den man häufig aus diesen Gesprächen rausbekommt. Und da sehe ich auch immer so auch ein bisschen auch die Pflicht der Handwerksbetriebe. Aber ich sag mal, aufgrund des Fachkräftemangels brauche ich den Zuhörern ja nicht zu erzählen, da auch die Weiterbildung aufrechtzuerhalten. Ganz einfaches Beispiel aus der Praxis, was viele gar nicht wissen. Wenn ich, und das gibt, ist dann wirklich auch so festgeschrieben, da aber bitte auch nochmal bei der BAFO oder bei der KfW wirklich auf den Seiten nachlesen, wenn ich die Außenfassade, ich sag mal 10% der Außenfassade anfasse, sprich, ich möchte einfach nur die Fassade streichen und ich mache das mindestens mit 10% der Außenwand, was ja, ich sag mal, keiner streicht ja jetzt nur 50% der Ostfassade und sagt, damit ist es getan, sondern entweder werden zwei Seiten, die Wetterseite oder das komplette Haus gestrichen oder neu verputzt, dann steht wirklich im Gesetz drinne, du bist verpflichtet, dein Haus zu dämmen, weil, ist ja ganz, ganz offensichtlich, weil du stellst eh das Gerüst, hast sogenannte Nebenkosten, beschäftigst dich mit dem Thema, musst neu verputzen, vielleicht noch Abrissarbeiten leisten. Und da sagt der Gesetzgeber, wenn du diese sowieso Kosten eh in die Hand nimmst, die wir dir auch mitfördern, was spricht denn dagegen, 6, 8, 10, 12 bis zu 16 Zentimeter Wärmedämmverbundsystem anzubringen? Klar, ich muss da natürlich gucken, was sagt wieder mein Gesetz vom Gebäudeenergiestandard, was muss ich also mindestens einhalten? Und da fängt es schon an, man macht sich quasi indirekt über den Handwerker strafbar, wenn der auch, und das kriege ich häufig in der Praxis mit, gar nicht darüber aufklärt und sagt, hey, lieber Kunde, du weißt aber schon, ich kann dir jetzt gerne ein Angebot erstellen, die Fassade zu verputzen, neu zu streichen, aber es steht nochmal ein Nachsatz drin, ne? Laut Gebäudeenergiegesetz, wenn wir mindestens 10% der Außenwand anfassen, hast du diese Pflichten zu erfüllen. Na, das ist so, ich sag mal, der zweite Punkt, bis hin eben wirklich, was auch aktuell sehr präsent ist, vor allem, ich sag mal, jetzt so im Investorenbereich, Mehrfamilienhaus, das Thema Heizungstausch, Heizungswechsel. Ja, ganz, ganz großes Thema, wo auch sehr gut Förderung, ich sag mal, abrufbar ist, dann eben zu gucken, wenn ich die Heizung wechseln will, was ein großer Eingriff ist, ja, was habe ich da für Möglichkeiten, wo sich einige Investoren auch gar nicht rantrauen. Das ist so, was ich so im Alltagsgeschäft häufig mitbekomme.
Ja, ich sag mal, aus Investorensicht ist ja auch immer so die Grundfrage, ja, energetische Themen, nicht jedem ist das Thema vielleicht wie uns jetzt in dem Kreis so wichtig zu sagen, okay, wir wollen das allein schon aus dem Grund heraus etwas für die Mieter und für die Umwelt zu tun, zu den energetischen Zustand zu verbessern. Wenn wir das jetzt mal wirklich auf die wirtschaftlichen Zahlen, die du vorhin angesprochen hast, runterbrechen, was kostet mich denn der Spaß, wenn ich einen Energieberater dazu ziehe? Wie viel wird davon gefördert? Und was natürlich auch immer cool ist, wenn man seine eigenen Kosten hinten raus wieder rausholen kann für den Kunden, ist denn das über eine Energieberatung dann möglich?
Auch eine sehr gute und wesentliche Frage, die natürlich vor allem kenne ich ja selber von mir, wenn man dann als Investor in der WEG-Versammlung sitzt und abzustimmen hat, was jetzt gemacht werden soll. Soll es jetzt ein neuer Fahrradschuppen werden oder andere Themen? Wo man natürlich immer aus der finanziellen Brille schaut, kann ich das wie gesagt verstehen. Aber um auf die Frage einzugehen, vielleicht nochmal kurz vorweg etwas, was du kurz erwähnt hattest. Klar, ich habe natürlich immer die Möglichkeit als Investor zu sagen, die Nebenkosten werden doch sowieso auf den Mieter umgelegt. Also warum soll ich denn jetzt quasi energetisch sanieren, dass der Mieter eine geringere Nebenkostenabrechnung bekommt? Wo ich sage, naja, aber das kann doch selber ich als Investor eine Win-Win-Situation für alle sein. Also wenn ich an meine damalige Zeit zurückdenke, wo ich ja auch noch quasi zur Miete gewohnt habe, jetzt inzwischen ja in einem Einfamilienhaus mit Frau und Kind, wenn mein Eigentümer auf mich zugekommen wäre und hätte gesagt, hey, wir wollen dich entlasten, wir wollen investieren, die Immobilie aufwerten, macht ja auch optisch nochmal was von außen und du sparst dir sogar was über die Betriebskostenabrechnung. Also da sagt ja kein Mieter, was ist denn das für ein, ich sag mal, für ein doofer Eigentümer, sondern da wird man ja mit offenen Händen empfangen. Man freut sich ja richtig und das stärkt ja auch die Bindung zwischen Eigentümer und Mieter. Und dann habe ich natürlich, da kannst du ja, Niklas, viel mehr von erzählen, dann natürlich die Möglichkeit über andere Wege, ja, in einvernehmlichen Lösungen zu sagen, okay, wie können wir beispielsweise die Miete noch steigern, wie können wir den Komfort generell noch erhöhen, etc. pp. War das jetzt nochmal kurz unabhängig zu deiner ursprünglichen Frage? Einfach nochmal, was mir persönlich auch wichtig ist, dass man auch irgendeiner Seite auch was zurückgeben kann. Wie wird die Energieberatung gefördert? Ja, da könnte man sich ganz einfach unter www.bafa.de/energie/energieberatung erstmal grundsätzlich informieren. Das ist das sehr prägnant zusammengefasst. Ich habe das jetzt hier einfach nochmal stichpunktartig mir notiert. Muss immer dazu sagen, wirklich tagesaktuell. Ja, aufgrund dessen, was in der Vergangenheit passiert ist in der Politik, was uns eventuell noch erwartet, es ist immer auch nur so, wie wir das auch kommunizieren und auch angehalten sind in den Schulungen von der KW und von der BAFA. Das, was man jetzt sagt, hat für heute Bewandtnis. Es kann morgen anders sein und nächste Woche wieder ganz anders sein. Aktuell ist es so, wenn ich quasi erstmal zur Grundlage, zur Gesprächsgrundlage die geförderte Energieberatung buche oder in Anspruch nehme. Durch diesen Aufmaßtermin Objekt im Ist-Zustand analysieren, mit dem Kunden sprechen, Einsparpotenziale zu skizzieren, die Softwareauswertung, ja, etc. pp. Haben wir also dort die geförderte Energieberatung mit der Erstellung eines sogenannten Sanierungsfahrplans? Habe ich da die Möglichkeit, für ein bis zwei Familienhäuser einen Zuschuss von bis zu 650 Euro zu bekommen für dieses Paket Energieberatung? Dann, wenn es eben in den Bereich geht, Mehrfamilienhäuser ab 3 Wohneinheiten aufwärts, gibt es eben bis zu 200 Euro extra Zuschuss. Das heißt, wir reden da pro Energieberatung über 850 Euro an Zuschuss über die BAFA. Und wenn es sogar eine WEG gibt mit Versammlungsmöglichkeiten, dann gibt es dort nochmal einen sogenannten einmaligen Sonderzuschuss für eine Erläuterung pro WEG von nochmal 250 Euro. Ja. Jetzt müsstest du mir allerdings nochmal, ich glaube, du hast nochmal eine zweite oder eine dritte Frage nachgeschoben, mich da nochmal kurz abholen, dass ich da gerne auch nochmal drauf eingehen kann.
Nee, der letzte Teil der Frage war nur nochmal hinsichtlich, ja, wie viel Geld du sozusagen dem Investor darüber gewinnst, dass du ihn unterstützt. Also ja, so in die Richtung, dass du praktisch deine Kosten ja auch indirekt vielleicht wieder reinholen kannst für den Investor.
Okay, danke nochmal. Ja, also in den meisten Fällen oder fast immer hat man diese Kosten für diese Erstberatung, für diese geförderte Energieberatung mit diesem Sanierungsfahrplan, die hat man sehr schnell raus. Das heißt, wenn man sowieso überlegt, eine Maßnahme umzusetzen, wo ich ja dann auch Aufklärungsarbeit leiste, um dort auch mehr Förderung und Symbiosen zu schaffen, mehr Förderung rauszuholen, ja, dann habe ich oder hat der Investor, wenn er jetzt sagt, ich will jetzt einfach nur die Fenster tauschen, ja, habt das beispielsweise vor oder will eine Heizungsoptimierung vornehmen, dann hat er das, was er dort einspart bzw. investiert, sofort raus und deckt damit quasi die Erstinvestitionskosten für so eine Energieberatung ab, bekommt dort, wenn er diese Erstberatung voranstellt, für Folgesanierungen oder Sanierungen, die er in Zukunft plant und noch umsetzt, sogar einen Extrabonus von bis zu 5%. Und allein mit diesen 5% holt er diese Kosten um Längen quasi raus. Und, ich sag mal, das ist dann eben auch nochmal so aus der anderen Brille gedacht, einfach, ich sag mal, diese Kompetenz, jemanden zu haben, der wirklich unabhängig, weil ich sag jetzt mal, was der Investor für eine Heizung einbaut, für welche Fenster er sich entscheidet, wo er der Handwerker im Eigeninteresse immer hat, dieses Produkt möchte ich irgendwo platzieren. Nochmal eine unabhängige Instanz als Energieberater, wirklich rein energetisch, fachliche Auswertung zu den Angeboten, dann eben da eine Empfehlung auszusprechen, rein fachlich, wofür sich der Investor am Ende entscheidet, für welchen Heizungsbau, für welches Fenster. Das obliegt immer auch dem Investor. Da eben auch diese gewisse Nachkontrolle, was jetzt, ich sag mal, keine offizielle auch Bauabnahme ist, weil ja auch über die Baubegleitung auch, ja, wenn die Fenster eingebaut werden, eine Dokumentationspflicht herrscht, um eben auch die Fördermittel abzurufen, schützt es ja auch den Investor vor, ich sag mal, Folgeschäden. Das heißt, der Investor sagt, aus irgendwelchen Gründen, ich möchte keine Förderung in Anspruch nehmen, ich möchte die Fenster einfach nur tauschen, ich mache das in Eigenregie, bekommt da schon mal keine Förderung, macht das quasi selbst oder veranlasst dann quasi über ein Fensterbau das zu machen. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die Fenster werden falsch eingebaut und es gibt dann im Nachgang Schimmelprobleme. So, habe ich natürlich auch einen Schaden, der entsteht. Klar, Gerichtskosten, Gutachter, Nachweispflicht, muss das erstmal, ich sag mal, Zeit und Geld binden. Am Ende kriegt man das unter Umständen ja auch, ich sag mal, erstattet. Dann, je nachdem, ich sag mal, wie die Rechtsprechung ist, wenn ich natürlich jetzt einen Energieberater habe oder, ich sag mal, wenn ich jetzt über die nächste höhere Instanz gehe, ein Architekturbüro, ein Ingenieursbüro, ja, die meistens aber inzwischen schon sagen, naja, wenn es um Förderung geht, suchen Sie sich bitte einen adäquaten Energieberater, weil der, ich sag mal, Fördermittelbeauftragter ist und eingetragen und gelistet ist, schützt das aber auch grundsätzlich ja auch für Folgeschäden, Mietausfälle etc. pp. Also das vielleicht auch nochmal aus der Brille gedacht, bis hin zu, ich sag mal, dadurch, dass ich ja im Bausegment tätig bin, genauso wie ja dann auch Architekten, ist dieses Angebot, was der Kunde mir vorlegt zum Heizungsaustausch oder zum Fensteraustausch oder zur Fassadensanierung, ist das überhaupt marktüblich in der Region? Na, lieber Investor, bitte hol dir einfach mal noch 2, 3, 4 mehr Angebote ein, was ja die meisten sowieso machen, Ja, weil aus der Erfahrung, die ich kenne, ohne jetzt Zahlen explizit Firmen zu benennen und zu empfehlen, wo wir auch angehalten sind, ich sag mal, wenn wir Empfehlungen aussprechen, mindestens 3 und das auch ohne Wertung. Ja, da eben auch zu sagen oder festzustellen, der Investor hat einfach da nochmal Einsparmöglichkeiten, weil er das Feedback bekommt, es könnte unter möglichen Umständen sein, dass dieses Angebot einfach zu teuer ist. Ja, was aber auch klar, dann eben immer im fachlichen Rahmen immer zu beleuchten ist, ja, wie ist die Firma sich aufgestellt, ja, wie war die Kompetenz im Vortermin, in der Angebotserstellung, alles immer, ich sag mal, ganzheitlich zu erfassen, aber das kann der Investor bei so einer Beauftragung oder bei einer Fördermittelbegleitung, auch wenn es in die Umsetzungsmaßnahmen geht, eben auch von uns erwarten.
Ich muss sagen, ich bin ja als Finanzierer sehr oft mit Sanierungen konfrontiert und klar geht man da häufig nur an die Oberfläche. Aber ich glaube, ich könnte deine Ausführungen noch stundenlang lauschen. Einfach weil ich diese fachliche Tiefe, die man da drin auch aufbauen kann, sehr begeisternd finde. Ja, und dadurch, dass wir aber immer versuchen, ein bisschen bite-sized-mäßig Dinge zu vereinfachen. Wenn du den Menschen da draußen noch eine Sache mitgeben dürftest, kann was mit energieethischer Sanierung zu tun haben, kann was mit Immobilien zu tun haben, muss es aber auch gar nicht. So ein bisschen so ein Lebenstipp, vielleicht in dem Sinne, zum Ende. Was wäre das?
Auch eine sehr gute Frage. Vor allem für den Abschluss jetzt hier, um das mal ein bisschen zusammenzufassen. Also, was ich auch auf meinen eigenen WEGs, wo ich dann auch im Beirat mitsitze oder einfach nur als Eigentümer mitsitze, dann auch, ich sag mal, mit vorspreche, ist, es muss jetzt nicht immer dieses große Rad über einen Energieberater und bürokratischen Aufwand, getan werden, ist da einfach, mein Appell, was spricht gegen einen sogenannten hydraulischen Abgleich? Einfach neben der Wartung vom Heizungsbauer zu sagen, gleiche doch einfach nochmal die Heizkreisverteiler ab. Ist die Heizung gut eingestellt? Sind vielleicht in den Heizrohren oder in den, ja, ich sag mal, Fußbodenschläuchen der Fußbodenheizung, wenn eine vorhanden ist, ist irgendwo vielleicht noch Luft drinne, die Heizung mal zu entlüften über den sogenannten hydraulischen Abgleich. Habe ich da eben die Möglichkeit, ohne Förderung, kleiner Aufwand, ja, da einfach nochmal unter Umständen zwischen 2 bis 5% der Heizkosten nochmal einzusparen, weil ich einfach die Heizung nochmal kurz und schnell über einen Heizungsbauer überprüfe. Na? Ein weiterer Punkt ist, was wir auch sehr häufig sehen, wenn es dann auch bei Hausverwaltung oder Mehrfamilienhäusern um die Schimmelproblematik geht, Kondensatausfall, ganz einfach Lüftung. Also, wie lüfte ich meine genutzte Wohnung? Und das einfach mal über einen Rundschreiben oder eine Infoveranstaltung von der Hausverwaltung einfach mal kundtun. Das ist ein Schreiben, kann man sich online, ich sag mal, Vorlagen nehmen. Wie ist zu lüften? Was hat es für Konsequenzen, wenn ich falsch lüfte? Was sind die häufigsten Ursachen von Schimmel in einer Wohnung? Ja, das einfach mal, ich sag mal, zu erläutern, Aufklärungsarbeit zu leisten, um eben dort auch eine Schadensvermeidung, ja, zu erwirken. Ja. Man kennt's ja, die rufen dann an, ja, ich habe Schimmel in der Wohnung und dann kommt ein Gutachter, dann wird die Miete nicht gezahlt, wer ist jetzt schuld? Ja, ich lüfte doch aber, das liegt an der Dämmung, da ist wer anders schuld. So, binde Zeit, Kapazitäten, einfach mal auf den Mieter menschlich zugehen. Ja, also wir sind ja alle nur Menschen. Ich muss da jetzt nicht immer, ja, wie kann ich mit meinen Mietern sprechen, wie kann ich das irgendwie informieren? Man kommt ja auch meistens als Verwaltung immer so rüber oder in Rücksprache auch mit den Mietern, wenn wir ja dann noch Wohnungsbegehungen machen. Wenn es heißt, es ist Schimmelbildung, um nach der Ursache zu kommen, ist fast immer die Ursache die Person, die in der Wohnung lebt, weil falsch gelüftet wird. Ein dritter und vierter Punkt an der Stelle ist einfach auch das Thema eine Kellerdeckendämmung. Kann ich in Eigenleistung ohne Förderung über einen Fachhandwerker oder selber, also ich betreue ja auch, ich sage jetzt mal, Investoren, die sagen, ich habe jetzt hier ein Mehrfamilienhaus mit 7 Wohneinheiten, habe ich jetzt erworben und wir wollen auch in Eigenleistung was tun. Ja, und jetzt gar nicht, ich sag mal, große Ressourcen irgendwo zu binden, weil wir irgendwo finanziell irgendwo auch limitiert sind, ja, dass die sagen, wir haben aber die Zeit, das zu tun. Naja, Rücksprache kurz mit mir, ich sag jetzt mal, oder online belesen, und dann, ich sag jetzt mal, in den Baumarkt fahren, das vernünftige Material kaufen, Fachliteratur sich aneignen. Ganz einfach, Podcast, YouTube-Channel. Da wird gezeigt, wie ich eine Kellerdeckendämmung fachgerecht anbringe. Wenigster Aufwand, finanzieller Art und ich sag mal, in Relation zu dem, was ich an Ersparnis habe, gigantisch. Klar, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, eine Kellerdeckendämmung hat irgendwo ein Einsparpotenzial zwischen 5 bis 10%, ja, aber wenn ich jetzt wirklich nur, ich sag mal, die reinen Materialkosten sehe und das in Eigenleistung mache, ja, dann habe ich natürlich, ich sag mal, bezogen auf den Invest, einen hohen Return, ja, bis hin eben zu, ganz klar, die oberste Geschossdecke zu dämmen. Das heißt, nicht nur die Gebäudehülle von unten zu dämmen, wenn ich einen Keller habe, wo ich einfach rankomme, sondern ich habe unter Umständen einen begehbaren oder zugänglichen Dachboden. Ja, Dämmung nach oben zu bringen, wieder zu belesen, da ist eben, ich kann eben halt auch sehr viel falsch machen, deswegen scheuen sich da die einen oder anderen, aber da kann ich ja, ich sag mal, eine freie Energieberatung eine Stunde bei mir buchen oder generell einen Energieberater ansprechen. Manche bieten auch eine Erstberatung, wie bei mir, auch eine halbe Stunde kostenfrei an. Oder mich online wieder belesen, eine Fachliteratur wälzen, mich mit anderen austauschen, netzwerken, um dann zu sagen, das mache ich auch in Eigenleistung, ohne Förderung. Hab auch wieder nur die Materialkosten, zeitgebunden und hab das dann selber abgebildet. Und das ist so, was ich quasi so Investoren, Eigentümern mitgeben kann. Hey, es ist meine Immobilie, die habe ich erworben und die möchte ich, ich sag mal, auch entwickeln, die will ich halten. Was kann ich der Immobilie und dem Mieter Gutes tun? Und da einfach offen drüber zu sprechen. Das wäre so mein Appell, mein Tipp, den ich hier mitgeben kann.
Ja, super. Das war ja auch ein super Schlusswort. Ich glaube, genau diese Win-Win-Situation, auch den Mieter nicht einfach irgendwas überzubraten, das ist ein super spannender Aspekt. Also ich danke dir von meiner Seite auf jeden Fall schon mal recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast hier. Ich glaube, wir sind auf sowohl so ein paar Themen, die rumkursieren, die vielleicht auch irgendwelche Falschinformationen sind eingegangen, weil so 2, 3 Maßnahmen, die super effizient sind, wie man in so eine WEG oder dem Einzeleigentümer irgendwie unter die Arme greifen kann. Von daher, glaube ich, haben wir einen ganz guten Rundumabriss geschafft. Und sicherlich gibt es da noch mehr als genug Themen, die wir dann auch zu gegebener Zeit später nochmal in einer weiteren Podcast-Folge beleuchten können. Von daher danke dir auf jeden Fall für deine Teilnahme hier und ich wünsche dir jetzt auch auf jeden Fall maximalen Erfolg in der nächsten Zeit und ich denke, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal wieder hören.
Vielen Dank auch an der Stelle und ja, hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick geben, ohne dass ich, ich sag mal jetzt, das ausgelöst habe, was ich manchmal auch mündlich als Feedback bekommen habe. Oh, das hört sich aber kompliziert und komplex an, wo ich immer nur sage, und dafür sind wir eben da. Deswegen vielen Dank für die Einladung. Und auf Wiedersehen.
Vielen Dank und bis bald.